Ja, eine nicht unbedingt dankbare Aufgabe, der letzte Redner zu sein, zumal ich sagen muss, so nach Karl Valentin, es ist eigentlich eh schon alles gesehen, nur noch nicht von jedem. Möchte ich auch noch einen Beitrag zum Servicepaket nachhaltig bauen bringen. Wir haben sehr viel über Energieeffizienz, über Wirtschaftlichkeit gehört. Angesprochen ist aber auch schon die Qualität worden und auf diese Aspekte der Qualität und auch vielleicht vom Erwin das noch aufgreifen, die Schwerpunkte der EU, wo Ressourceneffizienz natürlich vor allem im Fokus der Energieeffizienz steht, aber eben auch auf die Effizienz der Baustoffe und Rohstoffe, also die Bereitstellung einer Dienstleistung, Baustoff auf der Baustelle. Und hier gibt es einige Optimierungsstrategien. Ich möchte auch dazu sagen, dass Vorarlberg sicher auch international Vorreiter. Eine Grafik, auf die ich sehr gerne dabei zurückgreife, ist eine Studie aus Deutschland, erstellt 1993 von Kohler. Die trifft allerdings die Situation in Österreich relativ gut. Auch hier verschiedene Gebäudestandards und Sanierungsstandards aufgetragen. Und der blaue Balken stellt nun dar, wie viel Betriebsenergie erforderlich ist, um dieses Gebäude am Laufen zu halten. Und der rote aufgesetzte Balken ist jener Aufwand, der gebraucht wurde, dieses Gebäude zu errichten. Allerdings auf 80 Jahre betrachtet. Also dieser rote Balken wäre 80 mal größer, das schreibt man einfach auf die typische Nutzungsdauer eines solchen Gebäudes ab und dann kommt diese Grafik heraus. Was nun ersichtlich ist, tut uns da nicht immer schwätzen. Entschuldige. Was nun ersichtlich ist, man hat ungefähr einen Faktor 10 für Betriebsenergie und Errichtungsaufwand zu betrachten. Und wem ich dieses Gebäude nun optimieren möchte, ist es ganz klar, ich muss Maßnahmen setzen, die Betriebsenergie zu reduzieren. Und das steht natürlich auch im Fokus von diesen Sanierungsaufwendungen immer zugegen. Und es sind hier verschiedene Verbesserungsmaßnahmen der Gebäudehülle aufgelistet. Ich möchte nicht auf alle eingehen, aber es vielleicht zwei Aspekte möchte ich betonen. Normal habe ich für den Vortrag 2 Stunden. Also ich habe hier einen Sprung betrachtet. Eine der größten Effizienzmaßnahmen ist die Dämmung der Gebäudehülle. Eine deutlich bessere Dämmung der Gebäudehülle auszuführen. Und was man natürlich, ich denke, in Vorarlberg ist das nicht so unbedingt die Diskussion, aber ich führe sie doch immer wieder auch im Rest von Österreich und vielleicht auch außerhalb, dass man sagt, ja, bringt denn das überhaupt, seid ihr wahnsinnig, 30 cm Dämmstoff auf die Fassade hinaufzuklopfen und dann vielleicht sogar noch EPS. Jetzt bin ich kein Verteidiger von EPS, das glaube ich, brauche ich nicht lang betonen. Aber auch 30 cm Polysterol, das ist im Wesentlichen Erdöl aufgeschäumt, amortisiert sich innerhalb einer Heizperiode. Also das Erdöl, das ich auf die Fassade raufklebe, spare innerhalb einer Heizperiode durch weniger Heizöl verbrauchen wieder ein. Das rechne ich mal immer Privatissimum gerne vor. Aber das ist tatsächlich so. Und das sieht man auch. Also man kann das durch Dämmen, auch wenn es verrückt mit 30 cm, so geht es uns verrückt unter Anführungszeichen, einsparen. Wir kommen allerdings dann in einen Bereich und in diesem Bereich sind wir jetzt in der Größenordnung von sogenannten Passivhäusern, also der Energieaufwand, Primärenergieaufwand für den Betrieb eines Gebäudes bei etwa 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist jetzt ohne den Haushaltsstrom. Und da sieht man, da kommen wir in die Größenordnung, wo wir für die verbaute Energie etwa gleich viel aufwenden wie für die Betriebsenergie. Also ich hätte jetzt gesagt, spätestens ab diesem Bereich muss man natürlich auch darüber nachdenken, mit welchen Baustoffen baue ich wie, allerspätestens. Dafür haben wir in unserem kommunalen Gebäudeausweis den OI3-Index eingeführt. Salzburg und Vorarlberg haben das in der Wohnbauförderung im Jahre 2000 als Pioniere für die Wohnbauförderung schon eingeführt. Jetzt etwas verbessert und detaillierter kommt es auch im kommunalen Gebäudeenergieausweis zum Tragen. Mäder hat 1999, denke ich, ist das gewesen, oder 1997 bei der Öko-Hauptschule erstmals diesen Vorläufer dieses Tools angewendet und gezeigt, dass einerseits ein fast Passivhaus erreicht werden kann und gleichzeitig diese graue Energie auch halbiert werden kann im Vergleich zu Referenzgebäuden. Ein fast Passivhaus hat damals einen Heizwärmebedarf von 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr gehabt. Ein Primärenergieaufwand schätze ich mal eben in der Größenordnung von den 50 wird es dann wohl gewesen sein, wenn man das jetzt umlegen würde. Verbaut wurde, aber nicht wie hier kalkuliert wiederum diese 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ja, sondern nur 20, also halbiert gegenüber vergleichbaren Objekten. Und das kann man also auch zeigen, dass hier eine entsprechende Optimierungsmöglichkeit gibt. Und das ist ein ganz ein wesentliches Element des kommunalen Gebäudeausweises, wie schon dargestellt. Ich möchte aber auf einen zweiten Aspekt, und der ist gerade für die Kommunen, wie wir in unserer täglichen Arbeit feststellen, mindestens gleichbedeutend ist. Durchschnittlicher Europäer, also wir, man glaubt es kaum, verbringt etwa 92% seines Lebens im gebauten Raum. Sei es im Krankenhaus, sei es in der Schule, sei es zu Hause, sei es am Arbeitsplatz. Nur 8% sind wir draußen. Demgegenüber, jetzt ist es falsch geordnet, demgegenüber steht, dass in den Innenräumen keinerlei Grenzwerte gibt für die Einhaltung von Mindeststandards. Inzwischen wurden einige Richtwerte und Empfehlungen ausgesprochen. Aber eigentlich ist so in den Innenräumen alles erlaubt. Jetzt bin ich ein bisschen durch. Okay, wieder ein bisschen so durch. Und was dann zutage tritt, ist unter anderem jenes, diese österreichische Studie, auch schon aus den Anfang der 90er Jahre, die darstellt, ein Verhältnis der Schadstoffkonzentrationen von Innenraum zu Außenraum. Das ist also aktueller Stand, wie wir ihn in Gebäude auch heute noch erleben. Und immer wenn da eine Zahl steht, die größer ist als 1, dann ist es um diesen Faktor drinnen schlechter als draußen. Kurz gesagt, übersetzt, heißt diese Grafik nichts anderes. Die Bärenkreuzung ist ein Luftkurort zu den Innenräumen, die wir heute vorfinden. Das ist tatsächlich keine Übertreibung. Unser Institut, das Österreichische Institut für Baubiologie und Ökologie, macht seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren in Innenräumen Schadstoffmessungen. Das ist Realität. Das weiß man auch, und jetzt muss ich ein bisschen springen, entschuldigen Sie, dass ich da wieder zurückgehen muss. Das weiß man auch in den USA, nur ich habe da einen Auszug aus einer Studie von der EPA, Environmental Protection Agency, die eine Aussendung gemacht hat und da unter anderem festhält, dass also die Indoor Air Quality einen ganz maßgeblichen Auswirkung hat auf die Gesundheit der Studenten und damit auch auf die Leistungsfähigkeit eingeht und entsprechende Empfehlungen ausspricht. Ich werde die Studien, die da zitiert werden, dann noch ganz kurz anführen. In Österreich ist auch also eine Situation, ich nehme da einen Schadstoff raus, kann dann auf andere noch eingehen. Formaldehyd, eine Situation, ist eine österreichische Studie von unserem Institut aufgestellt, die untersucht hat, wie viele Personen sind denn aktuell im Innenraum noch durch Formaldehyd belastet. Und Tatsache ist, dass jeder Zehnte in einem Ausmaß betroffen ist, wo die Konzentration die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation überschreiten. Also immerhin bei einem Schadstoff kommen noch andere Schadstoffe dazu, wo dann wieder Betroffene sind. Also wir haben ein ganz gerüttelt Maß von betroffenen Personen, die hier mit Schadstoffen, mit Gesundheitsbelastungen konfrontiert sind. Das sollte jetzt selber durchlaufen. Das ist vielleicht auch noch eine Studie von Messungen der Innenraumluftqualität, wie wir sie in einer Vorarlberger Volksschule vorfinden. Ein weiterer Aspekt, der hier darstellt, wie es eigentlich tatsächlich mit der Luftqualität ausschaut. Sie sehen hier eine rote Linie, das ist die Konzentration über einen Tag gemessen an CO2 in einer Schulklasse, belegt mit 25 Kindern. Und das geht so dahin über den Tag, werde ein bisschen darauf eingehen. Wichtig ist, dass Sie die grüne Linie sehen. Pettenkofer Medizin hat 1870 bereits festgestellt, wenn 1000 ppm, Parts per Million, CO2-Konzentration überschritten wird, dann haben wir eine schlechte Luft. Ja. Die modernen Mediziner und Techniker sind ein bisschen großzügiger. Heute sagt man ja, DIN und ÖNORM, wenn 1500 ppm überschritten werden, haben wir schlechte Luft. Tatsächlich haben wir diesen Grenzwert bereits nach der ersten Stunde überschritten. Ja. Spätestens ab da stinkt es. Und dann stinkt es den ganzen Tag. Ja. Ziemlich heftig. Vielleicht, dass wir da eine Grenze auch noch kennen. Die 5000 ppm sind die maximale Arbeitsplatzkonzentration. Also wenn dieser Grenzwert nachhaltig überschritten wird, dann darf der Lehrer nach Hause gehen. Ja. Schüler fallen nicht unter das Arbeitsplatzgesetz, die müssen bleiben. Also wir spielen in dieser Liga mit der Raumluftqualität. Wir haben in Oberösterreich 100 Schulen gemessen. Da sind auch Schulen dabei, die 8000 ppm überschritten haben. Die internationalen Studien zeigen, dass 9 von 10 Schülern in Schulklassen mit dieser Situation konfrontiert sind im Winter. Im Sommer ist es besser, sind es 22% aller Schüler. Also es funktioniert tatsächlich nicht. Das ist jetzt eine andere Schule, die wir auch gemessen haben. Es wiederholt sich also, das ist die Ausgangslage ohne Lüftungssituation. Und Sie sehen auch hier, haben wir 4000 ppm wieder erreicht. Das ist eine Schule im nahen Vorarlberg, Großraum Dornbirn, sage ich jetzt einmal so. Und da haben wir die Situation gehabt, dass dann in derselben Nutzung eine Lüftungsanlage in Betrieb genommen werden konnte, um einfach zu zeigen, was das für ein Effekt ist, wenn man gut lüftet. Das ist dieselbe Nutzungssituation mit Lüftungsanlage gemessen. Also hier sieht man schon mit einer Lüftungsanlage im Betrieb, die nach Komfortkriterien eingestellt ist, dieses Kriterium von 1500 ppm wird zu keiner Zeit überschritten. Man kann das also auch in den Griff bekommen. Welche Bedeutung das medizinisch hat, kann man lang ausführen. Ich möchte nur ein paar ganz interessante Aspekte, weil PISA schon angesprochen wurde, aufgreifen. Hier zeigt man auf, wie die Leistungsfähigkeit der Schüler zunimmt, wenn die Luftwechsel, die Frischluftzufuhr in dem Ausmaß passt, wie eben diese CO2-Konzentration sichergestellt werden kann. Das ist etwa bei diesem Wert, kann diese 1000 ppm bis 1500 ppm sichergestellt werden und die Leistungsfähigkeit in dieser amerikanischen Studie zeigt, wir haben hier eine Leistungsverbesserung von 4-5% erzielt. Wenn die Lüftung noch besser wird, dann ist die Leistungssteigerung nicht mehr so groß. Kann man nachvollziehen. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Aber wir sind tatsächlich bei einer schlechten Raumluftkonzentration zu einer guten Raumluftsituation mit einer Leistungssteigerung konfrontiert. Es gibt weitere Studien, die das noch ein bisschen differenzierter sehen. Was heißt Leistungssteigerung? Man sieht zum Beispiel hier, das heißt etwa 30 Kubikmeter pro Stunde und Person. Das ist hier, die rechnen da in Liter. Die Amerikaner haben die kennen kein SI-System. Das ist halt mal so. Ist hier angesiedelt, die Studenten werden um 8% schneller. Sie können die Aufgaben um 8% schneller lösen. Und nicht nur, dass sie schneller sind, die Genauigkeit oder die Fehlerquote sinkt gleichzeitig um 15%. Also es gibt hier medizinische Studien, es gibt hier Leistungsstudien, die zeigen, gute Raumluftqualität sorgt auch für bessere schulische Leistungen. Wahrscheinlich trifft es auch auf die Lehrer zu, die dann nicht ganz so marot sind, wenn sie dann wieder nach Hause gehen. Das Servicepaket bietet Beratung und Kompetenz zur Sicherstellung einer solchen Raumluftqualität an. Das eine ist eben die Beratung hinsichtlich der Dimensionierung, Auslegung und Installation einer Lüftungsanlage. Und das andere ist auch ein Chemikalienmanagement oder ein Maßnahmenpaket, damit man ganz bewusst den Schadstoffeintrag in die Räume durch Baustoffe reduzieren oder verhindern kann. Es gibt für jedes Gewerk, für verschiedene Baustoffe, für die verschiedensten Baustoffmaterialien, eigens formulierte Textergänzungen für Ausschreibungen, wo dann eben Kriterien formuliert werden, wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß man, welche Bedeutung die haben, wo Kriterien formuliert werden, wo Beschränkungen formuliert werden, die in den Baustoffen nicht drinnen sein dürfen. Das sind nur die Kriterien, die sind dann in den weiteren Seiten auch detailliert. Da ist beschrieben, wie das zu messen ist, da ist beschrieben, welche Nachweise vorzulegen sind. Das ist ein klar definierter Prozess, der im Übrigen auch von der EU im Jahre 2003 war das, glaube ich, in Brüssel als eines von drei möglichen Modellen der grünen Beschaffung im kommunalen Bereich ausgezeichnet und lobend erwähnt wurde, also als beispielgebend angeführt wurde, weil es eben auch Rechtssicherheit bietet. Das ist eine rechtskonforme Ausschreibungsmethode, weil ich ja nicht sagen kann, ich hätte gern bitte die Farbe vom XY, weil ich weiß, da ist nichts drinnen. Das geht ja im kommunalen, öffentlichen Bereich nicht, muss ich Kriterien formulieren. Wenn man dann die Kriterien formuliert hat und bestellt hat, dann sollte man vielleicht, aber das weiß jeder, der am Bau tätig ist, dann sollte man vielleicht auch kontrollieren, ob diese Beschränkungen auch irgendjemanden interessieren. Deshalb dringende Empfehlung, das auch auf der Baustelle dann fortzusetzen, dieses Qualitätsmanagement. Das haben wir schon gesehen, wie das geht. Also es gibt Deklarationslisten, die dann auf der Baustelle auch überprüft werden. Im Sinne der kurzen Zeit gehe ich jetzt da gar nicht so genau drauf ein, aber es ist ein ganz definierter und ein betreuter Prozess mit den Personen vor Ort, wo diese Informationen auch gezielt weitergegeben und kontrolliert werden können. Der Erfolg haben wir auch schon gesehen. Also ich möchte es nochmal betonen, wir machen solche Messungen in den Innenräumen schon seit vielen, vielen Jahren und stellen fest, wenn ein Haus üblicherweise festgestellt wird, fertiggestellt wird, dann messen wir dort drinnen, das ist jetzt ein anderer Schadstoff, VOC, Volatile Organic Compounds, Martin, ja. Lösemittel. Lösemittel sind das, also das ist so das, was gut riecht, ja, wenn ein Haus fertig ist und was so gut riecht, das ist das. Gut riechen ist nicht gut. Gut riechen darf vielleicht die Freundin oder die Frau. Freundin vielleicht auch nicht. Gell? Aber also wir liegen hier bei 1000 bis 3000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das kann man eigentlich erst dann einstufen, wenn man mit Medizinern redet, der dann sagt, der Vorsorgezielwert liegt deutlich unter 300. Also ab 300 sollte es was... Das wäre sozusagen der Vorsorgezielwert. Handeln solltest du, Maßnahmen solltest du setzen, wenn 1000 überschritten wird. Über 3000 ist akuter Handlungsbedarf gegeben, mit Sofortmaßnahmen einzuleiten. Ich habe jetzt da eine andere Folie, weil es gerade aktuell ist. Wir haben das auch die Volksschule Mäder dort betreut und dort eine Messung durchgeführt. Und da kommen wir jetzt auf einen Messwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter, ein sehr, sehr guter Wert. Ich möchte auch betonen, es kann nicht sein, dass da Null rauskommt. Wir müssen halt mit Materialien und Chemikalien bauen. Wir wollen keinen Elfenbeinturm bauen. Aber wie man sehr schön zeigen kann, man kann etwa 90-95% des Chemikalieneintrags durch diese Maßnahmen verhindern. Und das ist mit sehr geringen oder fast keinen Mehrkosten verbunden. Das ist eine Planungsaufgabe. Das ist eine Ausschreibungsaufgabe, ein Bestellen der richtigen Farbe. Das kostet fast nichts. Was kostet, ist der Verzicht auf PVC. Was kostet, ist vielleicht die Installation einer Photovoltaikanlage. Was auch kostet, ist die Verwendung von heimischem Holz. Aber dort gibt es Umwegrentabilitäten. Das Chemikalienmanagement kostet vielleicht im Know-how und in der Mühewaltung im Vorfeld und Abwicklung des Prozesses. Das ist keine leichte Aufgabe. Wer da schon mal mitgemacht hat, weiß das, wir haben mit 10.000 Chemikalien am Bau zu tun, da lastet man sich auch etwas auf den Karren auf. Wir sind dann da, wollen Dienstleistungen anbieten, dass der Esel wieder eine Bodenhaftung kriegt, wir ziehen den wieder runter, sodass man Richtung aufnehmen kann.